Vielen Dank. Ich führe doch mal fort zu Jairus und die blutflüssige Frau und führe einfach die Gedanken hier zu Ende. Lass dich nicht dahingehend beeinflussen, dass du eine bestimmte Haltung einnehmen musst oder ein bestimmtes Gebet sprechen, damit du von Gott erhört wirst. Kennt ihr das? Ich gab mal so eine Regionalkonferenz, da hieß es, kraftvolles Beten oder kraftvolles Gebet oder effektives Gebet. Da habe ich gedacht, was heißt das? Wisst ihr, was es gibt? Es gibt nur Gebet. Es gibt kein effektives Gebet, es gibt kein durchbrechendes Gebet, es gibt kein erfolgreiches Gebet, es gibt nur Gebet. Und du betest, wie du, ich sag's mal, dein Mund gewachsen ist. Da braucht es keine Formel, kein nichts. Du betest, es gibt nur Gebet. Im Vertrauen auf Gott. Und jetzt komme ich mal zu dem Punkt, vielleicht wird es hier und da jemanden interessieren, warum wir von Gott nicht immer so erhört werden, wie wir es gerne möchten. Ich will nur Folgendes dir sagen. Nicht wir überblicken unser ganzes Leben, sondern nur Gott. Und er weiß, was uns am Ende wirklich gut tut und weiterhilft und was nicht. Und wenn Gott alle Gebete, so, die wir so vortragen, im Verhältnis 1:1 erhören würde, dann würde er am Ende sagen, das kann ich nicht machen. Wenn ich das so tue, wie du betest, das wird dir am Ende nicht gut tun. Deswegen sei getröstet, wenn Gott dich nicht in allem so erhört, wie du betest, weil er sagt, das wird nichts. Am Ende wird es dir nicht dienen. Deswegen sei ganz entspannt. Ich sage es immer salopp, dass die Hälfte der Gebete von Gott nicht so behört und befolgt werden. Ja? Letztendlich ist das manchmal auch mehr so. Wir beten so, dass Gott uns folgt, ja, also uns gehorcht. Nicht? Das ist, sonst würde das ja keinen Sinn machen. Was ist effektives Gebet? Was ist kraftvolles Gebet? Oder was? Da steckt der Gedanke hinter, wir können Gott zu etwas erzwingen, das er dann machen muss. Er weiß schon, wenn du betest, ob es dir endlich wirklich, auch wenn es vermeintlich auch andere sagen, Mensch, das ist doch ein Ziel, das wäre doch eine tolle Sache, kann ja alles mal gut aussehen, muss am Ende aber nicht gut sein. Das ist der gewaltige Unterschied. Deswegen betest du, vertrauen, dass Gott immer alles hinhört und wenn er so nicht handelt, dann wird das seine Gründe haben, die sich nicht erschließen. Und jetzt, er erhört dich gemäß deines Herzens und geht auf dich ein, unabhängig davon, welche äußere Haltung du einnimmst. Es ist unabhängig Gott. Manche sagen, ja, die richtige Haltung einnehmen. Also ich meine jetzt nicht nur die innere, sondern die äußere Haltung, das spielt für Gott keine Rolle. Du kannst beten, wo du dich gerade aufhältst, wie du dich gerade aufhältst, wie es danach zumute ist. Es bedarf keiner Haltung, es bedarf keiner Einstellung, es bedarf nichts. Ich sage mal ganz salopp, man betet einfach. In die Situation hinein, in der man steckt, oder wie man sich das auch immer empfindet, ohne jetzt zu sagen, wie kann das erfolgreich sein? Wie kann das? Es gibt ja auch so Bücher, es gibt Zeugnisse. Ich war ja 11 Jahre am Büchertisch der Gemeinde. Ich weiß auch, was man schreiben kann, ja? Und ich kannte nicht nur die Cover der Bücher, ich kannte auch deren Inhalt. Man kann so vieles schreiben und so vieles erklären. Aber es kommt auf deine persönliche Beziehung zu Gott an. Es kommt auf eine persönliche Jesu-Nachfolge an. Und da geht er mit dir, wie er mit dir geht. Da hört er zu dir hin, wie er hinhört. Da handelt er, wie er handelt. Manche glauben mehr Dritten, als dass sie an Jesus glauben. Das ist mir auch so. Gerade, ich sag mal, im Internetzeitalter, da gibt es so verschiedene, gut, Menschen machen auch Menschen zu etwas oder Menschen lassen sich zu etwas machen. Es beruht immer auf Gegenseitigkeit, ja. So, manche werden dann zu Gurus, weil sie von Menschen zu Gurus gemacht werden oder sich dafür halten und die anderen folgen. Du musst nicht Menschen nachfolgen, du musst immer auf Jesus deinen Fokus richten. Menschen können sich ehren, selbst der gut im Lauf war. Deswegen sage ich auch immer gerne, wenn man, auch in meinem Fall durchaus, jemanden zu Gast hat als Gastsprecher, der gesprochen hat, das heißt nicht, dass er, wenn er letztes Jahr gut war, dass er nächstes Jahr auch noch gut ist. Wir können uns verändern. Menschen können sich vom Glauben distanzieren, unbemerkt. Man muss immer neu und frisch hören. Manchmal hat man so Vertrauen zu Leuten, die über Jahre gehört werden und was ich auch gut ist, gesprochen haben. Und dann hört man nur noch, was sie sagen und glaubt das blind und prüft es nicht mehr. Ich rufe die Gemeinde Jesu immer zu ständigen neuen Prüfungen aus. Prüft, ob es sich so verhält, wie es in der Schrift heißt. Steht es. Sie prüften, ob es sich so verhielt, wie es die Schrift sagt. Du musst immer ganz frisch aufmerksam sein. Selbst wenn einer dir vertraut ist, dann musst du sagen, ist er immer noch so mit Gott unterwegs, dass ich ihm vertrauen kann in dem, was er sagt. Da musst du sehr große Aufmerksamkeit haben. Sie lassen sich einreden, was sie zu tun haben, damit Gott sie erhört. Das ist immer dieses, wie geht das? Wie ist das? Oder wie hast du das gemacht? Wie funktioniert das? Und ich sage dir, es gibt keine Funktion. Du machst es, wie du meinst, es für dich richtig zu machen. Und Gott ehrt das Herz. Gott geht darauf ein. Gott will das, glaube ich, letztendlich, dass wir so mit ihm unterwegs sind, wenn wir unterwegs sein können und möchten mit ihm. Und nicht zu schauen, wie sind andere mit ihm unterwegs und dann machen wir das Gleiche nach. Egal welchen Dienst und welche Verantwortung du hast. Ich höre mir nicht hin, was andere prophetische Stimmen machen und tun und sagen. Oder verfolge ihre Dienste oder so. Das ist nicht mein Auftrag. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich ziehe mein Ding durch und fertig. So, und was andere wie machen. Ich kritisiere, was heißt kritisiere? Ich bewerte oder beleuchte, will ich mal formulieren. Beleuchte schon, ja, sagen oder ja. Beleuchte schon durchaus im Sinne von Lehre. Und da stelle ich auch manchmal mich dagegen. Das ist klar, aber was sie sonst im Einzelnen machen, wie sie es machen, sollen sie machen. Ich habe nie jemanden kopiert, ich habe nie jemanden verglichen. Wie macht er das dann, wie geht er vor oder wie sonst, gar nicht. Weil mich das nicht interessiert, das ist nicht meine Aufgabe. Ich kann jetzt nicht schauen, wie hat jemand anders gemacht, sondern ich mache so, wie ich es mache, weil es auch ein Stück weit Persönlichkeit hineinspielt. Du bist eine Persönlichkeit, auch in deinem Auftrag für Gott und für deinen Dienst in Gott. Und dann bist du mit der Persönlichkeit, die sich ja davon nicht trennt, dienst du Gott. Wir bringen ja auch unser Persönliches mit hinein in dem Dienen für Gott. Und dann bist du die Persönlichkeit und du dienst so, wie es deiner Persönlichkeit auch entspricht und deiner Persönlichkeit ist. Und dann läuft es. Jairus und die blutflüssige Frau bezeugen es. Es gibt nicht nur eine Glaubenseinstellung, die Gottes Eingreifen bewirkt. Jeder handelt gemäß seines Glaubens. Das ist ganz wichtig. Wenn ich über das Prophetische auch spreche, Seminaren, da sage ich durchaus, was zu betrachten ist im Umgang mit Prophetie und mit diesen Dingen. Aber ich würde nie sagen, so ist die Vorgehensweise. So, wenn manche so fragen, wie kannst du die Stimme Gottes hören? Oder ich sage, das ist individuell. Jeder prophetisch Dienende empfindet das anders, wie Gott anfängt, mit ihm prophetisch zu gehen. Da kann man nicht sagen, wenn du so ein Empfinden hast, wenn du so ein Gefühl hast oder was auch immer oder so ein Gedanke oder dann bist Gott mit dir am Reden. Nein, das ist ganz was Individuelles. Und so glaube ich auch an die anderen Dienste, die individuell sind. Man sagt so, ich habe etwas im Auftrag des Herzens, von dem ich von Gott her weiß, ich soll darin arbeiten und tun. Und dann bringst du dich ein und dann lernst du und reifst du auf den Weg des Tuens. Da kommen die, ich sag mal, das Schleifen, das Lernen. Und dann machst du so und schaust nicht hin, wie andere es machen. Oder ich übernehme, ich sehe auch einen großen gefährlichen Trend, das Gemeinden kopieren. Ich halte das wird am Ende nichts Geistliches bringen. Ich glaube an eine individuelle Berufung jeder Gemeinde. Ich glaube, dass jede Gemeinde einen individuellen Auftrag und eine Berufung hat. Ich glaube nicht, dass man Gemeinde kopieren kann, auch wenn das jetzt gerade versucht wird. Der Trend ist, Mega-Gemeinde, was man da alles bauen will. Es wird am Ende keinen Segen haben, das sage ich jetzt schon. Weil jede Gemeinde muss ihre Identität im Auftrag für Christus erkennen. Ich sage immer zu den Brüdern, Geschwistern der Gemeinden, ich sage, wenn deine Gemeinde XY ein paar Straßen weiter das so macht, dann macht sie das so. Aber du machst das, wie du das machen sollst und nicht, weil die anders so das machen. Ist eine große Gefahr. Und jetzt komme ich zu Jesaja 53, Vers 4. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt war und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unser Missetat willen verwundet, um unser Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Immer wieder begegnen mir Christen, die vehement behaupten, wir Christen haben Anspruch auf göttliche Heilung, weil es der Wille Gottes ist. So, was ist der Wille Gottes? Ich kann nur sagen, wie ich das verstehe, auch durch die Schrift hindurch, vom ersten Buch Mose bis zum Ende der Buch der Offenbarung. Das wäre anmaßend zu sagen, mal sei in jedem Absicht Gottes so unterrichtet, dass man sagen kann, das ist der Wille Gottes. Wir können es vermuten. Wir können uns da hineinversetzen. Aber Wille Gottes setzt voraus, dass man mit Gott auf einer Ebene ist, identisch. Faktisch, er, das wäre jemand der Ratgeber Gottes, der mit dem Gott sich berät. Ist das denn auch so in Ordnung, wenn ich hier was vorhabe? Ist das der Wille Gottes? Und nun kommt es. Nun überwiegen Krankheit, Schmerzen und Tod auch bei Christen, obwohl es doch nicht sein sollte. Wir müssen uns in Realität schöpfen. Ich sage immer, was zu meinen hypercharismatischen Geschwistern, wir dürfen die Bodenhaftung nicht verlieren. Das eine ist, dass wir uns herbeisehnen und das andere ist die Realität. Ich predige aber auch gerne darüber, dass es eine geistige Dimension geht. Die Realität ist nicht das Ende, sondern das darüber hinausgehende, durch Gott gewirkte. Aber ich lege jetzt den Fokus hier auf diesen Punkt. Wer behauptet, er wisse genauso gut Bescheid wie Gott, ist anmaßend. In 1. Mose 3, 4, 5 heißt es, ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Als Adam und Eva im Paradies waren und Gott sagt, also ihr dürft von den Früchten der Bäume essen, aber nicht von diesem Baum der guten Erkenntnis des Guten und des Bösen, dann werdet ihr des Todes sterben. Wisst ihr, was hier drin war? Das war eine prophetische Aussage. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Prophetischen. Wisst ihr, was da hier drin war? Sie kannten das, von einer Frucht eines Baumes essen. Das war ihnen geläufig, das taten sie den ganzen Tag. Aber des Todes sterben war fremd für sie. Wie konnten Adam und Eva denn wissen, was das bedeutet? Tod gab es in diesem Moment noch nicht. Das war nicht gegenwärtig. Da gab es kein Sterben im Paradies. Er sagt aber, wenn ihr davon esset, werdet ihr des Todes sterben. Das heißt, da war etwas in der Aussage Gottes, für die sie keine Begrifflichkeit hatten. Keine Vorstellung. Und erst als der Sündenfall eintrat und sie aus dem Paradies vertrieben wurden, da wussten sie, was Gott und wir wissen, was Gott damit meint. Und jetzt kommt aber der Teufel. Warum hat er und wie hat er auch immer da Zugang gehabt zu dem Garten Eden? Aber es ist so. Dann kommt er dahin und sagt, hört mal zu, mitnichten wird das so sein. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und schlecht ist. Und das zeigt mir Folgendes. Schon vom ersten Moment an ist das Sehnen des Menschen, genau zu wissen, wie Gott. Wir wissen, was der Wille Gottes ist. Das wird so proklamiert. Wenn ich behaupte, ich weiß, was der Wille Gottes ist, dann muss Gott sich auch zu seinem Willen stellen. Wenn ich weiß, was der Wille meiner Frau oder jemand anders ist, wenn ich will, was Daniel sein Wille ist, dann kann ich auch in Autorität in seinen Willen handeln und dann kommen die Dinge auch zustande, weil ich ja seinen Willen kenne. Aber die sagen, es ist nicht Gottes Wille, dass jemand krank ist, die haben die Anzahl der Heilung nicht. Wenn sie wissen, dass Gott es nicht will, ja, dann muss das doch geschehen. Dann haben sie noch Autorität. Und hier sagt der Teufel, ihr werdet mit nicht sterben, ihr werdet sein wie Gott. Denn ihr werdet genau Bescheid wissen. Er sagt nichts anderes, ihr kommt auf die Ebene Gottes. Ihr werdet wie Gott denken und sein. Und da steckt dieser Gedanke bis heute hinter. Wir müssen das, wir kommen, wir wissen den Willen. Ich sage, ich warne immer vor. Ich sage es immer, ich bin schon so in den Raum gestellt. Manchmal kann man nur zugespitzt formulieren und nicht ins Detail gehen, wie man in einem persönlichen Gespräch. Ich sage immer, ich warne davor. Wenn einer so mit so einer absoluten Behauptung kommt, ich weiß, was das ist, nicht der Wille Gottes. Der soll aber auch belegen, dass er im Willen Gottes sich befindet. Dann müsste Gott ja sagen, wenn du schon meinen Willen kennst und meinen Willen vollziehst, dann vollziehe ich auch meinen Willen. Aber ich sehe das an den Leuten nicht. Sie sagen zwar, es ist nicht der Wille Gottes, aber sie haben im Dienst nicht den Durchbruch, dass der Wille Gottes zum Tragen kommt. Im Jesaja steht auch, lud auf sich unsere Schmerzen. Doch wer kennt nicht Schmerzen? Schmerzen können ein Signal sein, die auf eine Erkrankung hinweisen. Aber sollten wir nicht schmerzfrei sein? Er trug unsere Schmerzen. Damit heißt, wir dürfen keine Empfindung mehr haben. Wie mit Heilung. Er trug alle unsere Leiden. Aber wir haben Schmerzen. Und das ist ein gutes Signal des Körpers. Schmerzen signalisieren uns, schaut mal hin, kann auch vielleicht nur, ich sag mal, durch eine unachtsame Bewegung sein, vielleicht ist der Rücken für den Moment, aber es kann auch eine Krankheit. Das heißt, hier steht doch, er trug unsere Schmerzen, andere sagen, er trug unsere Krankheit, damit haben wir keinen Anspruch, haben wir den Anspruch auf Heilung und dürfen nicht krank sein, dann dürfte ich auch keine Schmerzen haben. Merkt ihr schon, wenn man so hineingeht in die Zusammenhänge, wie man vorsichtig sein muss, wenn man das Wort Gottes so einfach so anmaßend greift? Durch Jesus stellvertretenden Tod, die Sünde und ihre Folgen, Krankheit, Schmerz, zerschlagen. Und jetzt kommt der Punkt. Nur aus dem Text geht nicht hervor, wann dies endgültig sein wird. Selbst nach Golgatha haben wir immer noch die Situation des Leidens und des Krankwerdens und der Schmerzen. Und es steht nicht im Jesaja, wann der wird aber kommen. Ich komme auch noch dazu. Wo das nicht mehr das sein wird. Aber ich kann nicht ableiten, dass es jetzt ist und jetzt unser Anspruch ist und jetzt wir haben, sondern es ist. Jesus trug stellvertretend für uns die Sünde, Krankheit, Leiden und Tod. Der Tod ist besiegt, aber was? Und dennoch sterben wir. Ihr merkt schon, Schmerz, Krankheit, Sterben ist immer noch da. Aber er hat das doch durchbrochen nach Jesaja 53. Ja, als das Kommende, als das Werdende, als das noch nicht Seiende. Das kommt, aber es ist noch nicht da. Und deswegen haben wir das, wie wir es haben, auch im persönlichen Leiden, in den Schmerzen und im Tod. Aber noch ist es auf Erden nicht vollkommen, obwohl das Werk von Golgatha vollkommen ist. Doch die entscheidende Frage ist, wann das geschieht. Erst dann, und jetzt komme ich eigentlich, greife ich schon wieder vor, aber ich bring das noch, vielleicht am Ende nochmal, um das nochmal hervorzuheben, um was es geht. Erst dann, wenn sich dies erfüllt und jetzt kommt, eigentlich setze ich das gerne am Schluss, aber weil es hier so kommt, komme ich zu dem anderen noch hin und dann setze ich das gerne nochmal an den Schluss. Und dann kommen auch die vier Punkte, wenn ich es salopp sagen darf. Gott heilt und dann kriegst du vier Punkte zu hören. Die haben wir auch mit. In Offenbarung, erst dann, wenn sich dies erfüllt. Und das ist das, was wir erwarten. Und das ist die Zusage Gottes, die kommen wird. Aber bis dahin haben wir das, wie wir es haben und müssen dem begegnen. im Vertrauen, im Glauben. Wie ich immer sage, wir beten mit Kranken, aber wir heilen sie nicht. Sondern wir vertrauen Gott, dass er ein heilender Gott ist. Und alles spielt eine Rolle mit. Alles das, was möglich ist, ich sag mal zu deinem Leiden erträglich zu machen oder zu heilen, spielt eine Rolle mit. Der ärztliche Eingriff, wie auch andere therapeutische Maßnahmen und auch das Gebet, er schließt alles miteinander ein. Aber ich darf nicht einseitig sagen, weil das durch das Gebet hast du Anspruch oder der wird es werden. Sondern ich sage, wir gehen auf vielen verschiedenen Feldern vor. Wir machen ein breit gefächertes Angebot, auch als Christen. Wir bieten das Gebet mit Kranken an. Und wir sagen auch gleichzeitig das andere, was du dazu brauchst. Von mir aus die Medizin, den Arzt, die Therapie, was auch immer. Oder deine Kur oder sonst was. Das gehört dazu. Und das ist Mittel und Wege. Auch der persönlichen Hilfe und eine Heilungsmöglichkeit. In Offenbarung 21, Vers 1 heißt es: Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde war verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Das heißt, die Offenbarung sagt uns eine Vorschau, wann auch immer der Zeitpunkt sich nähert und wann er da ist. Da wird alles das, was wir sozusagen hier kennen, ich sag mal auch, was wir an Leiden, an Not, an Krankheit, Schmerz kennen, wird durchbrochen werden. Die Erde, die so ist, wie sie ist, wird so nicht bleiben. Deswegen muss man sich manchmal fragen, na gut, das könnte ich ja sagen wie Luther, ich pflanze noch ein Apfelbäumchen ein Tage vorher und einen Tag vorher, wenn ich wüsste, Gott kommt oder Jesus kommt nächsten Tag wieder. Das ist immer die Frage dieser ethische, gesellschaftliche Herausforderung. Wie viel Einsatz sollst du für die Erde noch zeigen? Oder wie viel ist überhaupt noch nötig? Oder wie viel bringt zu nichts? Ja? Ein Spannungsbogen ist das. Aber die Bibel sagt, egal alle Anstrengungen, ich nenne das mal jetzt einen positiven Faktor, alle Anstrengungen, den Lebensraum Erde zu erhalten, wird am Ende nicht erhalten bleiben, weil Jesus alles neu schaffen wird. Das heißt, alles, was wir tun, ist zeitbegrenzt. Nichts ist auf irdisch gesehen auf ewig, sondern es wird alles neu geschöpft werden. Es bleibt nur ein irdischer Augenblick. Und da heißt es, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei. Noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Die Bibel sagt, es kommt die Zukunftszeit für Erde und für das Dasein in der Neuschöpfung, wo alles das, womit wir uns salopp gesagt beschäftigen und abquälen, wird aufgehoben werden in der Neuschöpfung und in der Veränderung. Und jetzt sage ich Folgendes, aber erst dann, nicht jetzt. John Wimber hat das mal so gut formuliert in seinem Buch über Heilung. Er sagt, er hat ja vieles erlebt, ein Auf und Ab auch. Er sagte zum Beispiel, und das ist dranbleiben. Er hatte damals angefangen, über Heilung das auf dem Herzen zu haben. So heißt es in seinem Buch. Und dann hat er so das, klar, wie er es dann so gemacht hat, Heilung, göttliche Heilung, durch die Heilung Jesu sozusagen thematisiert und über Wochen in seiner Gemeinde darüber nur gepredigt. Man könnte jetzt sagen, theologisch sagen, Glaube aufgebaut für Heilung, ja? Und immer Aufruf, Kranke nach vorne beten, und keine Heilung. Und dann ging schon ein Teil seiner Gemeinde, hatte ihn schon verlassen, hat gesagt, er hat hier ein Steckenpferd und das führt zu nichts und haben ihn auch da auf Teil die Gemeinde verlassen. Und da hatte er einen Moment gehabt, wo er wieder da über die Evangelien las und wollte sich auf die Predigt vorbereiten. Und da hat er sich gesagt, also wenn das hier nicht so geschieht, wie es hier so steht, ja, dann will ich nicht mehr. Und klappt den Deckel zu, der Bibel. Und dann bekam er einen Anruf von einem Bruder aus der Gemeinde. Und sagt, meine Frau ist krank. Magst du mal vorbeikommen zum Beten? Und dann schreibt er so, solche ehrlichen Kommunikation liebe ich. Und dann sagt er, da hatte ich nur gedacht, die glauben auch noch das, was ich gepredigt habe. Die nehmen das auch noch für ernst. Sagt er, und dann fahre ich dahin. Und habe gedacht, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Und dann die Frau hingesetzt ans Bett, gebetet. Und war noch nichts zu sehen. Und dann dreht er sich zu dem Mann um und wollte ihm sagen, ja, ist irgendwie. Und dann sagt er, kriegt der Mann so die großen Augen. Da hebt sich die Frau im Bett auf und er war gesund. So, und dann ging das weiter in seinem Dienst. Und jetzt kommt er, und er hat das ja wirklich fokussiert. Heute muss man sagen, er hat es zugespitzt vorgesehen. Kann man sagen, das hat Glaube geweckt, was auch immer. Mag ja sein. Aber er hat ja viel andere Vorstellungen gehabt, als die sich dann gezeigt haben. Ist ja so. Und dann hat er so geschrieben, und damit kann ich gut leben. Und das ist auch eine vernünftig nachvollziehbare, oder wie ich so sage, eine Erklärung dessen, dass wir es verstehen. Er sagt, die Heilungen, die wir übernatürlich in unserem Gebet mit Kranken erleben, ist ein Vorgriff, eine Vorschau auf das, wie es sein wird, wenn Offenbarung 21 sich erfüllt. Er wird abwischen alle ihre Tränen, es wird kein Leid mehr sein, es wird keine Schmerzen mehr sein. Das heißt, Gott zeigt uns, was es bedeutet, wenn die Neuschöpfung greift, was das übernatürliche Handeln und Eingreifen Gottes bedeutet. Es ist ein Vorgeschmack auf das endgültige Kommende, wenn Gott übernatürlich heilt. Aber das ist noch nicht die Regel. Das ist noch nicht die Dauer. Das ist immer, ich sag mal, ein Eingreifen, aber es ist nicht in der Mehrzahl das Greifen. Selbst die, die Blake und wie sie alle, Catherine Kuhlmann, wie sie alle heißen, ich lese ja die Biografien. Selbst die haben nicht in der Mehrzahl die Heilungen gehabt, wie es den Anschein hat. Sie hatten viele Heilungen. Und sie hatten mehr Heilungen als der, der die Salbung und Berufung nicht hatte. Aber sie hatten nicht alle Heilungen und sie hatten nicht die großen Vielzahl von Heilungen. Sie hatten mehr Heilungen, aber sie hatten nicht die Überzahl von Heilungen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Bei denen gingen auch die meisten wieder krank raus, auch bei den John Lake und so. Nur es wird natürlich anders publiziert. Ich verstehe das ja, da hängt ja auch eine Maschine dahinter. Man will ja auch was verkaufen, man will das auch an den Mann bringen. Aber es ist ein Problem. Ich sehe ein seelsorgliches Problem. Das ist das, wofür ich die Stimme erhebe. Wir müssen eine Ausgewogenheit, eine Redlichkeit haben. Auch in diesem Lande gibt es zumindest eine Person, die rumreist und sagt, was für Heilung sie hat. Und der Beweis, bleiben sie alle schuldig. Ich habe gesprochen, wir waren genug dran. Ich habe mit Ärzten gesprochen. Ich weiß, was los ist. Ich habe im Gesundheitswesen gesprochen, mit Leitungsfunktion. Es stimmt einfach nicht. Und das ist alles, und das, da gehe ich gegen an. Da warne ich vor, weil Enttäuschungen sind. Die Leute glauben, das ist Wunder, das ist Wunder. Nein, nein. Die meisten gehen krank wieder raus, wie sie reingekommen sind. Und jetzt kommt aber das Aber. Jetzt kommt aber das, wie unser Auftrag ist. Das ist das eine. Das andere ist aber, wir haben den Auftrag. Ob wir es nur wissen, wie es geht oder nicht geht, oder was weiß ich, nur beten. Wir haben den Auftrag zu beten, wie ich morgen früh drüber sprechen will. Wir haben den Auftrag zu evangelisieren. Aber wir werden sie nicht alle in die Ewigkeit hineinbringen. Aber wir tun es trotzdem. Das ist unser Auftrag. Und das steht aber nicht in der Bibel. Und sagt mir das, ich bin gerne bereit, mich dazu korrigieren zu lassen. Ich glaube, insofern habe ich zumindest einmal die Bibel durchgekriegt. Da kann ich nicht erkennen, wenn ihr das so anwendet, wenn ihr so glaubt, wenn ihr das so macht, dann werdet ihr immer das erwartete Ergebnis haben. Finde ich nicht. Sondern wir finden ein Tun. Nach bestem, ich sag's verslopp, nach bestem Wissen und Gewissen und Glauben. Und alles andere wird kommen. Aber da sind wir noch nicht. Das heißt, wir müssen beiden Betroffenen, denen, die gesund werden nach dem Heilungsgebet, die sind happy. Den brauche ich nicht viel erklären. Aber ich muss Menschen, die krank bleiben, auch eine Antwort geben. Die nicht minder den Glauben mitbringen, die ein anderer mitgebracht hat. Die nicht minder an Gott glauben. Beten. Ernsthaft die Nachfolge betreiben. Die Bibel lesen. Treu im Gottesdienst sind. Und wir werden trotz dieser gleich nicht heil. Die muss ich eine Antwort geben. Da kann ich doch nicht sagen, da fehlt es dir an Glaube. Du hast etwas falsch gemacht. Du musst sehen, dass du bei deinen Urahnen nochmal ran gehst oder was. Das ist unredlich und das legt eine Last auf. Und das ist bitter für die Menschen. Und ich habe die Frau, ich komme noch von Rendsburg zurück, sitzt sie da im Rollstuhl und heult. Ich sage, was höre ich denn raus? Erzählt sie mir, wie viele Christen sind zu ihr gekommen und sagen, da muss, also wirklich, du kannst nicht genug glauben, du hast, weißt du schon, hast du Anspruch und solche Sachen. Und die weint da und sitzt da. Und nächstes Mal, wenn ich wieder da bin, ich werde in 14 Tagen wieder dort sein in Rendsburg, dann wird sie garantiert wieder kommen, weil ich einen Aufruf immer mache. Ich mache immer einen Aufruf, mit ihr zu beten. Aber sie war verzweifelt. Da habe ich gesagt, entspann dich. Lehn dich zurück. Damit hast du gar nichts zu tun. Das ist nicht dein fehlender Glaube. Dein Mangel an Glaube. Da wird so vieles kaputt gemacht. Und dann, wenn die Leute selber in so einer Lage kommen, auch gesundheitlich in einer Lage, die dem ähnelt, wo sie die anderen Ratgeber waren, dann haben sie für sich selber nichts mehr zu sagen. Das ist die Mause tot, sage ich jetzt mal. Mause stumm. Und dafür schränkt mein Herz. Die große Not sehe ich. Die Belastungen sehe ich. Und darauf gibt keine Antwort. Ich will die Antwort geben. Ich will den Menschen sagen, Gott ist mit dir. Und Gott bleibt dir. Ja, ob du wie auch immer gehen kannst, wie schwach du dich ausfühlst, aber die Stärke Gottes ist auch für dich da. Und du bist von Gott geliebt. Auch wenn du ein Leben führst, von dem du sagst, ich wünschte, ich hätte das Leben der anderen. Aber wir haben andere Probleme. Du hast Probleme, aber die haben andere Probleme. Also es gibt kein Leben ohne Probleme und Herausforderungen. Jedes Dasein hat Probleme und Herausforderungen, auch von den großen Männern und Frauen Gottes. Wenn ich in die Biografie gehe und die ehrlichen Biografien, dann sieht man das. Die hatten nicht deine Probleme, aber sie hatten andere Probleme. Es gibt kein Glaubensleben ohne Probleme und ohne Herausforderungen, ohne Prüfung. Das gibt es nicht. es gibt kein Level, ich habe es erreicht, jetzt bin ich sag mal, über das Irdische hinweg. Sondern du hast eins überwunden, da kommt das nächste wieder, das wieder gilt zu überwinden. Das ist die Realität. Und jetzt möchte ich noch, Christen können krank werden, krank sein. Natürlich werden Christen krank. Das kann man an sich selbst und sich erleben. Das ist so, weil unser Körper im Gegensatz zu unserer Seele noch nicht erlöst ist. Die Erlösung des Leibes wird geschehen, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Dann werden wir nicht mehr einen schwachen, natürlichen Leib haben, sondern einen geistigen Leib, der von Krankheit und Tod nicht angetastet werden kann. Aber erst dann. Und jetzt komme ich nochmal zu den Punkten. Die Schrift spricht von vielen Gläubigen, die krank waren, ohne dass Gottes Wort ihnen irgendeine konkrete Sünde oder mangelnden Glauben anlasten würde. Hier einige Beispiele. Paulus, 2. Korinther 12, Vers 7. Damit ich mich nicht durch Übermaß der Offenbarung überhebe, wurde ich mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlag, damit ich mich nicht überhebe. Für dieses flehte ich dreimal zu dem Herrn, damit er von mir abstehen möge. Und es passierte nichts. Man kann sagen, vielleicht war das immer, ich sagte das heute schon mal, vielleicht war das nun mal sporadische Angriffe, Anfechtung, aber er sagt, ich spreche ja von dreimal irgendwie zugesetzt, aber irgendwie war es ein Dauerzustand. Das heißt, er hatte etwas leiblich, was ihm Mühe machte, ja, und beschwerte. Und er sagt, ich habe dreimal zum Herrn gefleht und nichts ist passiert. Passierte nichts. Epaphroditus, Philipper 2, Vers 27. Denn er war auch krank, dem Tod nahe. Aber Gott hat sich ihn erbarmt, nicht über ihn allein, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit und Traurigkeit hätte. Er war auch krank, dem Tode nahe, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Wahrscheinlich hat er ihn wieder hergerichtet. Aber er war erkrankt. Aber die Bibel sagt nicht, ja, pass mal auf, das muss ja zwangsläufig so kommen, wie der gelebt hat. Wie der Gott, sag ich mal, leicht genommen hat, ja? Und nicht ernsthaft genug. Steht hier nicht. Er wurde krank. In 2. Timotheus 4, Vers 20. Erastus blieb in Korinth, Trophimus, aber habe ich ihn Milet, krank zurückgelassen. Aber Paulus, was hast du denn für einen Glauben? Du lässt jemanden krank zurück, da musst du doch so lange beten, bis der hochspringt. Ein Mann des Apostels, dich wollten wir einladen zu einer Heilungskonferenz für eine Woche, weil wir wissen, du bist ein Apostel, da springen sie doch alle. Und dann schreibst du mir, das ist ja keine Empfehlung, das ist keine gute Referenz, ja, ich komme, aber den einen lasse ich krank zurück. Da sagst du, nee, danke schön. Mal gut, dass die Flyer noch nicht gedruckt habe. Das ist nichts für meine Gemeinde. Der sagt, ich komme und bete mit den Kranken hier, aber ich habe Kranke zurückgelassen. Sagst du, nee, also, so einen brauchen wir nicht. Die Bibel sagt, das ist ein Faktum. Und Timotheus hatte ich schon zitiert, Vers 5, Vers 23. Trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein, wegen deines Magens und deines häufigen Unwohlseins. Können wir halt überlegen, was auch immer das war. Vielleicht hat er zu viel Wein, denn doch nicht nur für den Magen allein, sondern fürs Gemüt. Und dann wird es natürlich auch, der war es das Übermaß. Und deswegen, ne, kann ich mal jetzt sagen. Und dann heißt es das habe ich heute nochmal nachgelesen, Apostelgeschichte 9, Vers 37, was da passierte. Es geschah aber in jenen Tagen, also Dorkas, also eine angesehene Frau und so weiter, die war da also von den Leuten sehr hoch gewertgeschätzt und hat wirklich gute Sachen. Und die starb. Hier heißt es geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Als sie aber gewaschen hatte, legten sie sie in ein Obergemach. Und dann haben sie gesagt zu Petrus, wir schicken Boten hin, kam Petrus und sagt, ja, lass mich mal alleine zu ihr rein. Ich predige auch gerne, wenn Jesus weiterging mit zu der Tochter Jairus. Und es hieß, und er nahm nur die Eltern und die drei Jünger mit sich. Und hier heißt es bei Petrus, er ging alleine rein. Wisst ihr, du kannst nicht mit jedem unterwegs sein. Nicht jeder trägt deinen Glauben, nicht jeder hat den Glauben. Manchmal bist du ganz mutterseelen allein mit Gott unterwegs und betest und bleibst mit ihm allein. Du kannst nur mit jemandem gemeinsam etwas erreichen, der gleichen Sinnes und gleichen Inhaltes ist. Wenn ich über 12 Kundschafter spreche, mache ich das ja deutlich, in die das verheißene Land kamen und wieder zurück, das verheißene Land sahen und wieder zurückkamen. Du musst gucken, mit wem du gemeinsam gehst. Und er sagte, der Petrus, die haben nicht den Glauben und nicht das Vertrauen in Gott, dass die Frau wieder aufsteht. Deswegen ist er alleine reingegangen. Er ließ sie alle raus und er ging nur alleine. Er sagt im Namen, Jesus, stehe auf. Aber hier steht, sie wurde krank und starb. Nun kam der Petrus, wurde gerufen und sie stand wieder zum Leben. Aber wo ist sie geblieben? Ist sie dir heute schon begegnet? Nein, warum? Weil sie wieder gestorben ist und wahrscheinlich an irgendeiner Krankheit. Du kannst gesund gemacht werden, aber irgendwann wirst du wieder sterben. Du kannst aus dem Grab geholt werden, aber du wirst wieder sterben. Alle, die aus dem Grab kamen, mussten doch sterben. Frag mich noch, was für einen Sinn macht das? Das war so ganz einfach in den Raum gestellt, ja. Aber sie wurde zwar geheilt, aus dem Tode erweckt, aber sie wurde erstmal krank und starb. Und Petrus kam, und weil er gerufen wurde, die war so gut und die hat uns hier geholfen. Und ich muss aber lesen, da in der Apostelgeschichte 9. Und dann sagte er, okay, gut, steh auf. Und dann freuten sich alle, bekehrten sich die Leute und so weiter, weil sich das rumsprach. Aber hier steht, sie wurde krank und starb. Das steht nicht, das lag an ihren Eltern, Ureltern. Das lag an ihrem Glauben. Das lag an ihrem Lebenswandel. Nirgendwo. Es steht, es geschah ihr. Und jetzt kam der Apostel und brachte ihr Leben zurück. Aber erstmal wurde sie krank. Lazarus, es war aber ein gewisser, lag krank. Lazarus von Bethanien. Wenn man von Lazarus hört, auch gerne habe ich darüber gesprochen mal, aber Jahre schon her, über Lazarus mit dem Stein und so weiter, was bedeutet das letztendlich alles? Aber Lazarus starb, war krank und starb. Und wenn man von Lazarus spricht, dann denken alle an die Auferstehung. Aber der Punkt davor ist der wichtigste. Er war krank und verstarb. Und Jesus war nicht da. Da sagt doch Maria, du weißt, jetzt kommst du, wo der verwest ist und dein Freund, und du warst nicht rechtzeitig da und ihr kennt die Geschichte. Aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, sieh doch, den du lieb hast, ist krank. Was? Lazarus? Das kann doch nicht sein. Was machst du da falsch? Was glaubst du nicht richtig? Hier sagt die Bibel, er erkrankte. Wenn du so durchgehst, sagt die Bibel, das ist natürlich, das begegnet den Leuten. Nun könnte man sagen, ja gut, da kam Jesus, da kam die Apostel, kam alles, da kam Lazarus wieder aus dem Grab, alles schön und gut. Aber erstmal ist das Faktum, sie wurden krank und starben. Und da steht nirgendwo, die Ursache lag an ihrem Verhalten, an ihrem fehlenden Glauben, an ihrem Umgang mit Gott, bla bla bla. Das heißt, sozusagen eine Erklärung ihrer Krankheit. Es sagt, sie wurden krank. Und er tat Gott in der Weise, wie er es mit ihnen getan hat, sein Wunder. Auch heute gibt es viele treue Gläubige, die krank sind. Manche plagen sich ein Leben lang mit bestimmten Gebrechen. Andere werden nach einer gewissen Zeit wieder gesund, manchmal vielleicht sogar auf eine besondere Art und Weise, durch ein Wunder Gottes. Doch die Erfahrung bestätigt, dass Christen nicht damit rechnen können, dass sie immer gesund bleiben oder wieder geheilt werden. Das ist die Realität. Und ich glaube und halte das mit. Es ist ein Zeichen, was sein wird, wenn alles hergestellt wird, wenn die Natürlichkeit durchbrochen ist durch die Neuschöpfung. Was es heißt, wenn Gott übernatürlich eine Neuschöpfung macht, das ist ein Vorgriff der Heilung. Aber die Regel ist, du und ich, wir sind erkrankt mal, wir werden noch erkranken und wir werden an irgendeiner Krankheit irgendwas sterben. Und das hat nichts damit zu tun, weil wir nicht glauben, sondern weil wir in unserem fleischlichen Menschsein diesen, ich sag's jetzt mal salopp, den Naturgesetzen, das Gesetz des Menschen zu sterben. Das heißt, die Bibel sagt, es ist ein Gesetz, auch wenn man, ich sag mal, von der Wissenschaft her Versuche unternimmt. Ich weiß, ihr kennt ja, wenn ihr ein bisschen so zeitgemäß auf Update habt, dann wisst ihr, Versuche, das Leben des Menschen zu verlängern und aufzuhören, das Altern zu durchbrechen. Ich sage von Gehorn, das wird nichts werden. Weil die Bibel sagt, der Mensch wird sterben. Da gibt kein Aufhalten des Alterungsprozesses oder irgendwann leben wir länger oder alle oder was, weil wir Verjüngungskur jeden Tag kriegen oder das wird. Die Bibel sagt, du musst sterben, Mensch. Und er lässt sie offen, wie du stirbst. Du kannst durch einen Autounfall sterben. Das ist nun keine Krankheit, aber es ist ein Unglück. Oder du stirbst auf einen Krankheitswege. Selbst wenn dann durch ein plötzliches Herzversagen ist, durch einen Auslöser, ist eine Krankheit. Zack, da kommen die Dinge. Was tun bei Krankheit? Was machen Christen, wenn sie krank sind? Sie suchen die Nähe Gottes und vertrauen darauf, dass ihnen alle Dinge zum Guten wirken. Sie scheuen sich nicht, um Genesung zu beten, aber sie tun es im Bewusstsein, dass nicht ihr Wille, sondern der Wille Gottes geschehen soll. Ärztliche Hilfe und Medizin nehmen sie dankbar in Anspruch. Mir scheint es sehr wichtig zu sein, diese Ausgewogenheit zu verkündigen und zu klar zu machen. Wir rechnen mit dem Eingreifen Gottes jederzeit, aber gleichzeitig sind wir auch dankbar für medizinische Eingriffe und Möglichkeiten. Und wir dürfen das nicht gegenseitig in Position bringen, sondern in einem Miteinander der Ergänzung verstehen und sehen. In Matthäus 9, Vers 12 sagte Jesus, als er es aber hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Nun könnte man es theologisch sagen, seelisch kann man sagen, Errettung. Und so. Aber man kann es auch hier drauf beziehen und sagen, Jesus sagt, wer krank ist, suche einen Arzt und nehme einen Arzt. Kein Problem für ihn. Dann heißt es hier weiter, in Kolosser 4, Vers 14, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt und Demas. Lukas, der geliebte Arzt. Das heißt, hier war ein medizinischer Beruf. Das widersprach sich nicht, mit Gott unterwegs zu sein, mit Gott zu rechnen, Übernatürliches zu erwarten und gleichzeitig einen Beruf zu haben, der, ich sag mal, das menschliche Leiden in der Form, die das damals zu verstehen war, gemildert hat. Das geht, ist kein Widerspruch. In biblischen Zeiten leisteten Balsam, Feigenkuchen, Öl und Wein gute Dienste. Heute gibt es andere Medikamente und Heilverfahren, zu denen Ärzte raten. Wenn wir auch diesem Rat befolgen, so setzen wir unser Vertrauen doch nicht auf Menschen, wie Asa es getan hatte. Wir möchten vielmehr Gott vertrauen, dass die Bemühungen der Ärzte segnen muss, wenn wir gesund werden sollen. Was auch geschieht, wir möchten uns in jeder Situation an die Gnade des Herrn genügen lassen. 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Daher will ich mich am allerliebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christus über mir wohne. Und jetzt kommt noch mal ein Nachsatz, der wichtig ist zu verstehen. Wir denken immer, das lief alles so locker für alle Beteiligten gleich. Auch wenn Israel Heilung versprochen war, so werden in 2000 Jahren ihrer Geschichte nicht einmal 2 Dutzend konkrete Krankheilungen berichtet. Der Herr Jesus sagte ausdrücklich, dass es viele Aussätzige zu Zeiten des Elisa gab, aber dass nur der Naaman, der Syrer, geheilt wurde. Und Elisa selbst, der viele Wunder gewirkt hatte, ist selbst krank geworden und gestorben. Und jetzt bin ich nochmal bei dem Hiob, aber ich glaube, das ist mir wichtig, die Frage nach dem Sinn, und zwar ist die Bibelstelle, Moment, Hiob 6, nein, nicht Hiob 6, sondern das ist der Anhang zu einer Bibelstelle, ich nehme die Erklärung. Hiob kann in seinem Leiden keinen Sinn erkennen und wehrt sich leidenschaftlich gegen die Verallgemeinerung seiner Freunde. Er ist überzeugt, dass dies alles auf ihn nicht zutrifft. Da war wieder so eine Pauschalisierung. Wir wissen das und erklären das. Und ich wehre mich dagegen und ich warne davor. Wenn Leute mit schnellen Erklärungen da sind, mit schnellen Erkenntnissen, mit schnellen Überweisheiten, Gemach. Ich mahne und rufe zu Demut auf. Manchmal erkennen wir, aber in den meisten Fällen erkennen wir nicht, warum, weshalb das so geschehen ist. Und da erkennen wir in aller Demut an. Wir wünschen, wir wüssten es, aber wir können es nicht vollständig erfassen. Ich komme nochmal zu der Bibelstelle, wo ich das sage, ganz kleine Gedanken sind nicht. Ah, hier ist es. Es gibt nicht wenige, die meinen zu wissen, was Gott warum und wie macht oder nicht macht. Sie bedrücken Gläubige und machen ihnen Vorschriften, was sie zu tun hätten, damit sie gesund werden, damit sie genügend zum Leben haben oder vieles mehr. Dies ist nichts anderes als Gesetze und Gebote auferlegen. In Matthäus 11, Vers 28 heißt es, ihr plagt euch mit den Geboten, die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Kommt alle zu mir, ich will euch die Last abnehmen. Und ich nehme das gerne, wie im Prophetischen, wie auch in diesem thematischen Heilung. Wenn Gott wirklich gegenwärtig ist und redet mit seiner durch Personen hindurch, dann wird das nie zur Überlastung. Wie kann jemand aus einem Krankengespräch, der mit seinem Anliegen, notvollen Anliegen, zu jemandem kommt und er geht mindestens genauso belastet in der Seele wieder raus oder noch schwerer, weil es ja Gründe geben muss, weshalb es ihm nicht so gut geht. Da sagt Jesus, das haut nicht hin. Da stimmt was nicht. Wenn du mit Belastung, ich habe Kranke gesprochen, die waren nach einem Krankengespräch oder nachdem, ich fragte ihn, was ist denn? Ja, der hat mir das gesagt und das. Und die Tränen laufen runter und die Leute sind bedrückt. Ich sage, mein lieber Mann, Jesus sagt was anderes. Ich sage immer, wenn der Heilige Geist gegenwärtig ist, auch in der Prophetie, da kommen keine zusätzlichen Belastungen. Das macht Gott nicht. Sondern wenn du belastet rausgehst oder noch mehr belastet, als du vorher reingegangen bist, aus deiner Situation gesehen, dann war Gott nicht gegenwärtig, hat auch nicht durch die Person gesprochen. Dann hat sie ihre Klugheiten da sonst woher produziert. Der Jesus sagt was anderes. Ich will euch die Last abnehmen. Ich glaube, wo gesalbte Dienste und Dienerinnen sind, die nehmen Lasten ab. Ich sage jetzt nicht persönlich, dass sie dir sozusagen was rausnehmen, aber wie sie die Art dir dienen, wie sie mit dir sprechen, in welcher Form sie, dir Ratgeber sind, hilft es dir und nimmt es dir Belastung. Und jetzt kommt dieses Gott will. Ach Mensch, ich gehe immer hoch bei mir. Jesaja 40, Vers 13. Und wer kann die Gedanken des Herrn abmessen? Wer wird von ihm in seine Pläne eingeweiht? Ist doch interessant. Wie kann ich sagen, ich weiß das, was Gott will, wenn die Schrift sagt, wer wird in seine Pläne eingeweiht? Wer ehrlich ist, muss sagen, man nähert sich den Gedanken Gottes. Aber wir erfassen nicht vollständig die Gedanken Gottes. Das ist wahre Demut, das ist dieses Innehalten, dieses Sagen, ich bin nicht Gottes Ratschlaggeber, noch ist er ständig mit mir in Kontakt, dass er mir, wie auch immer, Rat bei mir abholt und mit mir beratschlägt, was denn die nächsten Schritte sind. Sondern die Schrift sagt eindeutig, wer ist eingeweiht? Wer kann sagen in ehrlicher Weise, ich bin eingeweiht in den Absichten Gottes über das Leben von Menschen, wenn sie denn so in der Situation, wie sie sind. Nichts anderes kommt aus dieser, ich weiß, dass Gott will oder Gott will. Das setzt voraus, dass man dieses durchbrochen hat. Und die Schrift sagt, es ist niemand da, der so da ist bei Gott, dass er sagen kann, ich habe die Pläne Gottes durchschaut, ich bin allwissend gemacht und ich weiß, warum es so ist und warum es so geht. Wer wird von Gott eingeweiht? Wie kann man denn sagen, Gott will? Das setzt voraus, wenn ich mit ihm spreche, auf eine Vorabsprache hier mit ihm, dieses Wochenende, dann weiß ich, was Daniel will. Er will, was er will. Wir sprechen miteinander, wir kommunizieren, das will ich. So, dann kann ich sagen, das ist sein Wille. Aber wenn ich nicht mit ihm so direkt kommuniziere und so klar, wie kann ich denn behaupten, das ist sein Wille? Wenn er sagt, du hast gar nicht mit mir gesprochen, wie kannst du behaupten, dass ich das will? Das macht jeder Mensch in jeder Natürlichkeit. Und die anderen sagen, Gott will. Das setzt aber voraus, dass sie mit ihm auf einer Ebene sind. Wenn jemand in deinem Namen losgeht und sagt, ich habe mit ihr oder mit ihm gesprochen, der will. Und sagst du, woher will er wissen, dass er will? Er hat mit mir, ich habe dem nie meine Pläne eingeweiht, meine Gedanken nicht gesagt. Aber die alle sagen, Gott will. Das ist eine Anmaßung. Das ist schon fast die Grenze von Blasphemie. Und dann hauen sie die Leute das um die Ohren. Und dann gehen sie beschwert und krank raus. Und das heißt hier Vers 14, braucht der Schöpfer der Welt jemanden, der ihm Ratschläge gibt, um ihn auf die Sprünge hilft? Der ihn über Recht und Gerechtigkeit belehrt oder ihm den richtigen Weg zeigt? Wer behauptet, er wisse, was Gott will, dass man tue, damit man als Christ in jeder Hinsicht wohlfühlt und zufrieden sein kann? Er, denn das Wort sagt, Jesaja 55, Vers 8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wisst ihr was, das fordert eine Demut heraus. Das heißt, wie weit wir auch uns Gott nähern, auch über Jahre mit Gott unterwegs sind, müssen wir anerkennen, es gibt eine Grenze, wo wir stehen lassen müssen. Wo wir anerkennen müssen, wer kann Gottes Gedanken vollständig durchschauen und erfassen und seine Absichten begreifen. Da müssen wir irgendwann mal, und das fehlt bei vielen, diese Demutshaltung sagen, ich meine, aber jetzt höre ich auf. In der Form, dass ich sagen muss, ich kann vollständig nicht begreifen und verstehen. Und manchmal ist es besser, einen Menschen so zu begleiten, indem man ihm sagt, ich verstehe nicht, ich weiß nicht, aber ich bete und vertraue und glaube mit dir zusammen. Aber wenn wir jetzt anfangen zu suchen, auf Gründe hinzuarbeiten und Erklärungen zu versuchen, da kommen wir nicht weiter. Aber ich vertraue Gott, dass er dir helfen kann. Ich vertraue Gott, dass er dir heilen kann. Wir werden gleich der Geist geht, ich weiß, wie er geht. Ich werde gleich Menschen nach vorne rufen und ich werde die Hände auflegen. Ich glaube an die Kraft und den Zuspruch Gottes auch heute Nachmittag und in der Art und Weise, wie du es für nötig hast. Wir müssen an einer Grenze anerkennen. Gott, wir wünschen, wir können alles wissen, aber wir wissen nicht vollständig alles. Und Gott offenbart uns nicht alles und er erklärt uns nicht alles. Und manchmal müssen wir sagen, wir wissen nicht, warum das im Einzelnen so ist. Aber wir glauben und vertrauen und beten. Und manchmal, und das wünsche ich mir auch von vielen Publikationen und Schreibern und auch Verkündiger auf Gott Channel und Bibel TV und wie sie alle heißen, eine mehrere Demut zu sagen, wir wissen nicht vollständig. Wir geben Ansätze, wir geben Gedankensplitter von mir aus, wir geben Anregungen. Aber letztendlich, warum das so ist in deinem Leben, weshalb das so ein Auf und Ab ist, weshalb das so schwer ist, das kann ich nicht letztendlich ergründen. Aber ich will dir dienen. Ich will mit dir beten. Ich will dir die Hände auflegen. Ich will an Gottes übernatürliche Macht glauben und an übernatürliches Handeln. Aber wir hören auf, jedes und alles zu erklären und alles für alles eine Anwendung zu wissen, wie man es denn zu machen hat, sondern einfach sagt, wir machen es. Wir tun es. Wir vertrauen dem Wort, aber wir vertrauen nicht einer Methode. Wir vertrauen nicht Aussagen Dritter. Wir vertrauen auf das Wort. Betet mit den Kranken. Legt ihnen die Hände auf. Salbt sie mit Öl. Seid für sie da. Und alles andere ist Gottes Sache. Jesus legt uns niemals auch theologische Lasten auf. Jesus nimmt Lasten und hilft uns, Lasten auszuhalten. Ich kann nur sagen, die Menschen, vielleicht begegne ich auch mal die falschen Leute. Wenn die Kranken vor mir stehen und weinen und sagen, mir ist gesagt worden. Und da haben sie Schuldgefühle. als wenn die Krankheit nicht schon Kraft kostet genug, werden ihnen noch Schuldgefühle aufgeladen. Da muss es doch was sein. Schreib doch mal auf. Es gibt Leute, die haben so 10, ich war erschrocken. Ich sage, hast du zu jemandem, was hast du denn? Ja, so ein Packen. Da soll ich erstmal alles aufschreiben. Wo, was, wie Krankheit, was war mit, ich sag mal schon, die sind schon mehr als vermodert im Grab. Dann nochmal gucken, was mit denen war und so weiter. Ich sage, und dann kommen die, und dann, wenn das alles ausgefüllt ist, da kriegst du irgendwann mal eine Audienz. Und da wird das erstmal durchgearbeitet. Da wird noch nicht für Kranken gebetet. Da wird erstmal vorbereitet. Da sage ich, Irrsinn! Und Leute glauben das. Da fasse ich mich an den Kopf und sage, seid ihr noch alle beieinander? Ich lege jeden die Hände auf. Und frage nicht, was los ist. Ich frage noch nicht mal, ob der gläubig ist, woher er kommt und was er, ob er gerade mit Gott da einen Hoch hat oder einen Tief oder was. Interessiert mich nicht. Ich lege die Hände auf. Weil es nicht an mir liegt, sondern an Gott und an seine Kraft und Autorität. Und ich bete für Heilungen. Aber ich werde nie auf die Idee kommen zu sagen, da gehen wir mal erstmal in deine Vergangenheit, in deine Augenblickssituation und dann nochmal in deine Geschichte, deiner Familie und deiner Verwandten hinein. Bevor überhaupt das anmaßend ist, bevor überhaupt jemand sich erklärt, der angeblich aber Heiler alles, große Heiler sind, verlangen sie von Leuten, dass sie erstmal so ein Packen Papier ausfüllen. Ich sag mal, wo sind wir denn gekommen? Ist schlimm, ist das. Und das, was funktioniert, ist eine Traurigkeit. Und dass er auch nicht klar gegen angesprochen wird, ist auch noch eine Obertraurigkeit. Das hilft den Kranken keinesfalls weiter. Wenn einer von sich behauptet, er hätte die ausgewiesene Salbung, dann sagt er, kommt nach vorne. Ich bete mit euch. Was auch immer der Grund ist. Vielleicht weißt du, dass du einen Lebensstil geführt hast, der ja, letztendlich nicht gerade förderlich der Gesundheit war. Aber es spielt keine Rolle. Und manches, das meiste lässt sich sowieso nicht verstehen und erklären, warum ein Körper, wie ich habe ja mit dem Bruder hier gesprochen, er hatte einen Schlaganfall gehabt vor Jahren, ich hatte immer eine Tia, eine Vorstufe vom Schlaganfall. Mit einem Schlag, die ganze linke Seite war nicht mehr da. Putz, komm aus der Dusche, zack, machte das. Fertig. Sitzt du da. Da ist das irgendwo ein Blutgerinnsel, verstopft, löst sich irgendwie, kann man nicht mehr feststellen. Und dann, wenn man keine, wie in meinem Fall, keine neurologischen Folgen hat, dann war es kein Schlaganfall, dann war es eine Tia, eine Vorstufe. So, dann kommt das. Habe ich jetzt da vorher zwar nicht richtig geschlafen oder habe ich nicht richtig gebetet oder was? Nein, der Körper sagt, wuff, dann setzt er aus. Und dann hast du das. Und dann musst du damit umgehen. Und dann musst du dich untersuchen lassen und dann musst du die Behandlung, dann musst du deine Tabletten nehmen und was weiß ich. Das ist die Realität. Habe ich gebetet, habe noch nie so schnell und laut gebetet wie in dem Moment da. Das muss ich auch sagen. Ja, das ist klar, logisch, ja. Aber dann war das so. Also dafür brauche ich keine Erklärung, kein Forschen, warum, weshalb. Das passiert, weil der Körper Rums macht. So ist das. Die Sache ist einfach ganz simpel. Es macht Rums und dann bist du krank. Und dann sagst du dir so, jetzt gehe ich damit um. Ich suche ärztlichen Rat auf und ich bete. Und beides in der Kombination kriegen wir zustande. Das ist Glaube. Das ist Gottvertrauen. Und ich suche nicht nach irgendwelchen schuldigen Dingen, weil das fatal ist und falsch ist. Menschen, die behaupten, sie wissen, warum ein Christ krank sei und wo die Wurzeln sind, verhält sich nicht schriftgemäß. Den Weg zur Heilung und Wohlergehen gibt es nicht. Wir nähern uns in der Schrift den Gedanken Gottes, aber wir erfassen und begreifen nicht vollständig Gottes Gedanken. In Psalm 20, Vers 2 heißt es, der Herr höre dich in der Not, der Name Gottes Jakobs schütze dich. Er sende dir Hilfe vom Heiligtum und stärke dich aus Zion. Das ist das als Antwort. Wir wissen nicht, wie, warum, weshalb. Aber wir tun im Glauben und Vertrauen. Wir bitten an, dass Gott uns verfügbar haben kann, um Menschen zu dienen, damit sie Heilung, Kraft und Segen vom Himmel erleben. Aber wir heilen nicht, sondern wir stehen nur als Kanäle und Gefäße zur Verfügung. Und sag es dir selber, wenn du da Betroffener bist oder mit Menschen, die betroffen sind. Sie sollen sich nicht plagen. Sie sollen sich nicht quälen. Sie sollen sich keine Ängste einjagen. Da wäre was noch in Ordnung zu bringen, weil Gott sie ja sonst heilen würde. Ich sag dir, das ist Schmarrn, das ist Unsinn, das ist Dummheit. Das setzt nämlich voraus, dass du und jeder Drittes über das Leben eines Dritten so gut kennt, wie Gott ihn kennt. Sondern wir handeln nur und wir erklären nicht, sondern wir vertrauen. Und beten und geben, was Gott uns gibt. Und das ist die Botschaft. Und darum geht es. Und jetzt, übrigens halte ich auch Jesus viele Menschen, die nicht an ihn glaubten. Vielmehr, so könnten wir denken, müsse jeder, der richtig glaubt, von Gott geheilt werden. Wer aber krank bleibt, der würde zwangsläufig zu denen gehören, die nicht richtig glauben. Irgendwie wissen wir, dass es so nicht sein kann. Wir kennen genügend kranke Christen. die Jesus ganz und gar vertrauen. Und wir kennen genügend gesunde Christen, die es mit dem Glauben nicht ernst nehmen. Es ist eben eine einseitige Sichtweise, wenn wir meinen, dass jeder, der richtig glaubt, von Gott geheilt wird. Ich sage, es liegt nicht an dem Glauben. Es liegt an Gottes übernatürliche Souveränität des Handelns, wie er entscheiden will. Aber wir geben Raum. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wir geben Raum für das Gebet mit Kranken. Egal, welche Erfahrungen wir machen. Egal, was wir dabei erleben. Ich sage mal auch, egal, ob wir Enttäuschung dabei erleben. Aber wir geben die Möglichkeit. Wir schaffen Raum und Zeit. Und in dieser Raum und Zeit ist Gottes Souveränität, hineinzuwirken und hineinzuhandeln. In seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit. Aber nicht, weil du weißt, wie es geht, sondern weil Gott sagt, ich mache es, wie ich es will. Und das macht auch frei. Das macht den Betreffenden und Betroffenen frei, sich zu ergründen, warum er denn so erkrankt ist und noch nicht gesund geworden ist. Aber es macht auch den frei und entspannt, der dient. Wenn es doch Gottes Sache ist und Gottes Souveränität entspricht, weil es an einer Grenze kommt, wie die Schrift sagt, wir erfassen nicht vollständig Gottes Gedanken und Absichten, dann macht es dich auch frei. Da ist die Frage, wie viel Anteil hast du denn an der Heilung? Da sage ich, dein Anteil ist null. Dein Anteil ist, du schaffst Raum, du schaffst eine Zeit, du machst ein Angebot. Also ich sage jetzt nur Rahmenmöglichkeit, ja, und zeitlichen Rahmen und räumlichen Rahmen. Und dann hört das schon auf. Mehr hast du nicht zu tun. Mehr kannst du auch nicht tun. Und dann sagst du, ich bete mit den Kranken, weil es auch eine Entspannung bedeutet. Eine Ruhe, du brauchst nicht quälen. Du brauchst dich nicht selber auseinanderzusetzen. Du musst einfach sagen, kommt. Manche sagen, ich weiß, was los ist in Healing Realms. Zumindest die, wie es mir zu Ohren gekommen ist, mit denen ich darüber gesprochen habe, die da mithaben. Ja, die Leute müssen erstmal Fragen beantworten. Ich sage, wo steht das in der Bibel? Sag mir, wo steht das in der Bibel? Wo hat Jesus die Aussätzigen gefragt, ausgefragt? Sie kamen und schrien. Oder die Blinden am Wegesrand, Herr, erbarme dich. Und dann heilte er sie. Der hat sie nicht ausgefragt, nicht abgefragt, nicht gemacht, der da durch die Decke eingelassen wurde. Steh auf und nimm deine Mappe, deine Matte und geh. Da war nichts, komm, pass auf, du bist gelähmt, also pass auf, setz dich mal hin, meine Schüler, immer hier, meine Jünger müssen auch noch lernen. Also sag mal, kannst du selbst nicht schreiben, ja, das machen andere für dich. Nur erzähl mal, warum du hier so liegst. Wer hat in deiner Ahnengalerie irgendwas im Okkultismus oder was weiß ich sich bewegt? Wo steht das in der Bibel, sag ich mal. Sag mir, wo das steht. Wo steht so eine Handlungsanweisung? Das ist alles Menschengedrehte. Ich bete, auch werde es gleich tun. Ich bete mit Menschen, lege die Hände auf. Ich glaube, die Vollmacht und Kraft des Heiligen Geistes in diesem Augenblick. Wir hatten ja schon einiges heute Morgen auch gesprochen und ausgeführt. Was auch immer du da drin für dich selbst gefunden hast, vertraue Gott, dass er auf dich eingehen wird. Dass seine Macht und Übermacht immer noch dieselbe ist. Die heilende Kraft Gottes ist ungebrochen. Und er ist immer noch derselbe Heiler. Aber er hat sich vorbehalten, so vorzugehen, wie er möchte. Jesus ließ sich auch nicht vorschreiben, wie er geheilt hat, in welcher Form er geheilt hat und was auch immer. Die Jünger waren bar erstaunt, was hier passierte. Und ihre Frage lautete, wer hat denn da gesündigt? Warum ist er denn blind geboren? Da kann doch nur Sünde vorgelegen haben bei seinen Eltern. Weder noch, sagt Jesus. Das ist eine befreiende Botschaft. Weder noch. Besser geht's gar nicht. Weder noch. Wie kann man sagen, wir müssen das ergründen. Wir müssen Leute belassen. Die Bibel sagt mir was anderes. Weder noch. Es ist, weil wir Mensch geboren werden. In der Vergänglichkeit. Und mit dieser Vergänglichkeit geht her auch die körperliche Versehrtheit oder Schwäche oder das Leiden. Ich will noch einmal kurz weiter blättern. Wir müssen also feststellen, wie jemand zu Jesus steht. Nun, Gott kann einen Menschen heilen und er kann es auch nicht tun. Wir werden nie erklären können, wie er so den einen gesund macht und den anderen krank lässt. Es ist ein souveränes Handeln, dem wir uns beugen müssen. Wir müssen akzeptieren, dass in dieser Welt die körperliche Gesundheit nicht im Vordergrund steht. Selbst wenn ich krank bin, bin ich von Gott geliebt und zwar nicht weniger, als wenn ich gesund wäre. Mit Paulus müssen wir uns beugen und bekennen. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründig sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Das ist eigentlich alles zum Ausdruck gebracht. Ihr könnt euch noch so anstrengen, noch so drehen und wenden und denken und machen und glauben und tun. Ihr werdet in die Tiefe nicht vollständig Gottes Absicht erkennen, begreifen, verstehen, warum das hier so passiert, wie es dort und da passiert. Die Schrift sagt, wir müssen uns beugen vor der Souveränität Gottes, vor der Allmacht Gottes, vor seiner Entscheidung, die an eine Grenze kommt, nicht zu wissen, aber dennoch zu glauben und zu vertrauen. Das ist der Spannungsbogen für uns Christen. Wir können nicht alles so haben, wie wir es gerne haben wollten, aber wir müssen in Gott vertrauen und in Gott glauben. Gott heilt jeden, der richtig glaubt. Das stimmt definitiv nicht. Das hat Gott uns nie versprochen, sonst wären alle Christen gesund. Doch was stimmt, ist, dass Gott heute noch gesund macht. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich hier zum Beispiel steht es in 2. Korinther 4, Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unseres Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, aber das, was man nicht sieht, ist ewig. Wir ermatten, wir ermüden und wir werden, wie soll ich es ausdrücken, der Vergänglichkeit unterworfen. Und jetzt komme ich noch, habe noch einen Moment Geduld, da habe ich es doch schon gefunden. Hatte ich doch vorne hingelegt, weil es auch als erstes kommen sollte, deswegen habe ich das doch vorne gehabt. Ich habe schon gesprochen von Offenbarung 21, Vers 1 bis 4, wenn erst kommen wird, die Offenbarung dessen, der Neuschöpfung, wo alle Tränen abgewischt werden, wo kein Schmerz mehr seid. Und jetzt kommt, und damit kommen wir zum Schluss dieser Thematik. Gott heilt immer durch spontan Wunderheilungen, durch die Medizin, durch Veränderung des Lebensstils. Und jetzt für dich als absoluter Trost und Zuversicht nach dem Tod. Da ist wirklich alles erledigt. Damit ist doch alles gesagt. Und das zeigt uns auch, es gibt keinen Weg der Heilung. Es gibt nicht der Weg zum Durchbruch. Es gibt nur Wege, die jeder geht, auf der Weise, du gehst. Du gehst einen Lebensweg. Du gehst in der Weise des Weges, den du mit Gott gehst. Und ich werde Menschen jetzt nach vorne einladen. Und ich werde euch die Hände auflegen, die es wünschen. Auch aus dem Gehörten von heute Vormittag. Für das Maß der Kraft. Und ich bete für Kranke, ich bete für Heilung. Manchmal, ich frage die Leute auch nicht, ob sie krank sind. Und wenn es so ist, dann kannst du, und du bist doch eigentlich gesund oder fühlst dich gesund, dann nimm das als vorläufende Gnade des Herrn. Wenn du krank wirst, kannst du den Anspruch nehmen. Ich habe mal zu einem Mann gedient und er schrieb mir später das Zeugnis, dass er geheilt wird oder so in einem Sinnach. Und er schrieb auch, ich hatte nichts. Und Monate später wurde Krebs bei ihm festgestellt. Und hat er gesagt, auf die Verheißung hin, du wirst geheilt werden. Und er wurde geheilt. Aber im Vorwege konnte er mit den Worten nichts anfangen. Du wirst geheilt werden. Aber als der Krebs eintrat, sagte er, das hat mir Vertrauen gegeben. Und er wurde auch geheilt. Gott ist sogar der souveräne Gott. Ich frage nicht, ob du was hast, sondern ich bete. Und ich glaube und ich vertraue. Ich mache dir den Mut, im Glauben zu gehen, im Glauben zu stehen, im Glauben zu vertrauen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus.